Ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch diese neue Predigtserie zu starten. Denn Gott ist gut und ich freue mich, ich bin immer so hippelig und kann kaum warten, bis der Gottesdienst losgeht. Und das nicht nur am Sonntagmorgen, das ist schon am Sonntag nach dem Gottesdienst, kann ich nicht mehr warten, bis nächsten Sonntag euch wieder zu sehen und mit euch einfach Gott zu feiern, weil Gott so gut ist. Und ihr seid so süß, ihr schaut alle schön aus und es macht richtig Spaß, euch von hier von vorne zu sehen. Euch dienen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. Wir haben in den letzten paar Wochen das Thema Heiliger Geist gehabt und der Vielfalt des Heiligen Geistes. Und heute wird es weitergehen mit einer anderen, ganz anderen Thematik, aber ohne dieses Geistgegenwart wird das nicht funktionieren. Deswegen, ich werde sagen, das ist eine Fortsetzung, aber eine ganz andere Art und Weise. So, wer die Predigtserie verpasst hat, www.connectchurch-ulm.de, Medien. Geh in Medien, da kannst du alle Predigten hören, kostenlos, ohne Anmeldung. Kannst du downloaden und gerne online hören. Wir freuen uns über die, die es downloaden. Ich, übrigens nur, dass ihr wisst, ich bekomme immer wieder mal in größeren Abständen Anrufe von Hamburg und Hannover und ganz vom Norden, manchmal von Berlin habe ich einen Anruf bekommen. Männer und Frauen, die sagen, hey, ich will einfach Danke sagen. Ich habe deine Predigt online gehört und ich höre es immer während der Möglichkeit. Bis dorthin, ich habe keine Ahnung, von wo diese Leute über unsere Gemeinde hören oder was sie im Internet suchen und finden, aber ich bekomme das. Und das ist ein Segen, das weit in Deutschland geht. Dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. So, wenn die das von drüber gesegnet sein sollen, sind wir geehrt, zusammen hier sein zu dürfen. Ihr könnt sie auch gerne online hören, auch verschicken, weiterempfehlen an Freunde, die es vielleicht brauchen. Amen. So, King David, Gottes Herz, mein Herz. So lautet unsere neue Predigtserie. Wir werden in den nächsten 4 Wochen die Persönlichkeit, natürlich nicht in alle Details, aber die wichtigsten Highlights vom König David sehen. Und dass ihr so ein bisschen einen Vorgeschmack habt, worum es geht, hier sind die Themen. Heute werden wir starten mit Gesucht, Gefunden, dann nächste Woche Salbung und Angriffe, später Macht und Sünde und ganz zum Schluss Vergebung und Wiederherstellung. Heute werden wir uns mit 1. Samuel 16 beschäftigen. So, wenn du die Story, die Details alle wissen willst, einfach mal zu Hause lesen, weil ich werde heute nicht den ganzen Kapitel durchgehen, sondern einfach ein paar Highlights rausholen und wir werden dann zusammen einfach schauen. Es geht darum, in der Tage von König Saul, und wo er einfach von Gott sich abgewandt hat, dass Gott zu seinem Propheten Samuel spricht und sagt, hey, wie lange willst du noch jammern und wie lange willst du noch heulen über den Verlust von König Saul? Ich brauche einen neuen Mann und ich will dich beauftragen, dass du es einfach suchst, dass du es einfach dich auf die Suche machst oder ich sag's dir, wo ein neuer König ist und den sollst du salben. Und so fängt eine Diskussion zwischen Gott und Prophet Samuel und Gott gibt dir detaillierte Angaben, wohin er soll und so weiter und so fort. Aber bevor wir in das hineinkommen, lass uns mal kurz ein paar Sachen machen. Wenn wir jetzt sagen, hey, ich will ein König sitzen. Ein Freund von mir ist ein Musiker und er war einmal in einem öffentlichen Park in Hamburg, so wie der Friedrichsauer, aber halt in Hamburg. Und während er sein Open-Air-Konzert durchschmeißt, sagt er, hey, Deutschland braucht einen König. Er ist blind und er wusste nicht, wie viele Leute ihm hören. Und als er das gesagt hat, kam ein riesen Klatschen vom Publikum. Wir dachten, ja, ein König wäre gut für Deutschland, wieder einen König zu haben. Aber wenn wir vom König reden, was sind die Kriterien, um einen König einzusetzen? Das darf doch nicht jeden machen oder ein König sein. Also ich möchte nicht König sein. Königskind reicht mir schon. Lass der König König sein. Ich möchte das nicht sein. Ich möchte Königskind sein und bleiben und das ist gut so. Warum? Das ist einfach eine große Verantwortung. Aber was würde uns so einfallen? Was wären Kriterien vielleicht, um einen König einzusetzen? Wonach werden wir suchen? Vielleicht Zugehörigkeit zum Könighaus, zum Royalen. Ein Prinz, irgendwann mal Erstgeborener, kann ein Nachfolger oder Thronnachfolger von dem, gerade vom König, oder? Man muss irgendwo zugehörig sein. Man muss irgendwo ganz oben auf der Liste direkt nach dem König stehen. Und wenn der König stirbt, vielleicht hast du die Chance oder vielleicht bist du dann Next Generation King. Keine Ahnung, Aber Zugehörigkeit wäre vielleicht ein gutes Kriterium für einen König. Sag, okay, ich gehöre diesem königlichen Haus, ich gehöre diesem royalen Geschlecht, ich gehöre dazu und ich werde sowieso ein König. Es gibt auch der Bruder von dem Nachfolger und seine Kinder, die kommen nie an die Folge, es sei denn, er tötet sie alle. Und dann kann mal der Bruder und seine Kinder vielleicht vorankommen, werde ich aber nicht empfehlen. Was wäre vielleicht noch ein anderes Kriterium? Vielleicht politische Erfahrung wäre von Vorteil, oder? Wenn man ein bisschen Ahnung hat von Politik, von dem, was man zu welchen Themen was sagt, man versteht, was im politischen Welt um sich herum läuft, obwohl, okay, ich rede jetzt vielleicht nicht vom jetzigen, also König 2019 nach Christus, wenn ich zum Beispiel sehe, wie viel die royale Familie politisch mischt, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich rede jetzt mal ein paar hundert Jahre vorher. Ja? Wenn jemand den König sitzen wollte, wäre das eine richtig gute Voraussetzung und wichtige Voraussetzung, dass man gewisse politische Erfahrung hat. Das wäre überhaupt nicht Kriegserfahrung. Dass man weiß, okay, so entwickelt man Kriegsstrategien, so steht man gegen den Feind, so gewinnt man Soldaten, so motiviert man Soldaten, so mobilisiert man Soldaten, oder? Dass so also strategisch, kriegsstrategisch wäre das sehr, sehr gut, wenn derjenige, der wir zum König sitzen wollen, so ein bisschen Ahnung von dem Ganzen hat, oder? Das wäre doch sehr wichtig. Ansonsten, was für König sitzen wir dort ein? Da kann jedes Kind ein König sein, wenn er diese Kriterien nicht erfüllen muss. Was vielleicht noch schön wäre, Weisheit und Führungspotenzial. Zu wissen, was du König fährt, nicht nur Kriege, er entscheidet und scheidet auch. Man sagt, hey, hier läuft das, so entscheiden wir so, so entscheiden wir dort. Und wenn wir von König Salomo zum Beispiel sehen, er musste manchmal in Familienstreiten reinkommen und entscheiden, das läuft so, das läuft so, das läuft so. Und das ist nicht so einfach. Also richtig, Weisheit, Führungspotenzial wäre von einem sehr, sehr, sehr großen Vorteil und die Liste kann noch sehr lang gehen, Einfluss und Machtbewusstsein. Ich kann Einfluss auf mein Volk nehmen, ich kann Einfluss auf meine Umgebung nehmen, mir ist meine Macht bewusst, ich spreche ein Machtwort und es passiert und lass mich da nicht von Menschen beeindrucken, die einfach meinen, was sie meinen. Das wäre vielleicht alles so schön, oder? Wenn wir einen König sitzen wollen, dann wäre das ideal, oder? Oder nicht? Natürlich. Das wäre optimal sogar, wenn wir einen König einsetzen wollen, dass er diese ganzen Eigenschaften besitzt. Dass er das Ganze eigentlich irgendwo unter einen Hut bringen kann. Das ist ja viel Verantwortung, oder? Natürlich ist das so, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass ein König oder ein zu werdender König in diese Kategorien hineinpassen muss. Und wir sitzen keiner in Führungsposition, der nicht für Führung qualifiziert ist und befähigt ist, oder? Eigentlich nicht. Macht ihr das bei euch in der Firma, Marina? Nee, nicht. Also ich werde als Sekretärin bei euch totgehen, von daher machen wir das nicht. Wie immer und immer wieder habe ich ein Zitat mitgebracht. Unsere Mängel sind die Augen, mit denen wir das Ideal sehen. Aua. Das sind Menschenideale gewesen, die ich gerade vorgestellt habe. Menschen sehen, dass das notwendig ist. Und diese wunderbare Philosophia sagt, unsere Mängel sind die Augen, mit denen wir das Ideal sehen. Kann das sein, dass wir manchmal unser Vorbild von Ideale und unser ideales Bild von einer bestimmten Persönlichkeit so definiert sind, dass wir nicht drüber hinaus gucken können? Ja, das kann mal sein, werde ich mal behaupten. Prophet Samuel musste einem neuen König sitzen und er hat auch sein Idealbild von einem König und er stellt sich all diese Eigenschaften, die ich erwähnt habe, vor die Augen sagt, wow, ein König, den ich sitzen muss, der muss brüstig, der muss stark sein, der muss was zu sagen haben, der kann einer sein und muss einer sein, der auf dem Tisch hauen kann und führen und leiten kann. So bildet er sich das ein. Aber das ist wiederum, auch als Prophet ist er ein Mensch. Gott sucht wiederum, hat ganz, ganz andere Kriterien von Qualifikationen. Wenn er Menschen sucht, hat er eine ganz andere Definition von Qualifikation für den Job. Lass uns mal schauen. Gott sucht Ideale und hier sind die Kriterien. Hand aufs Herz. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist nicht, denn ich urteile nach, Gott sagt, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Und jetzt definiert Gott, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Hui. So, kurz zu der Geschichte. König Samuel sagt Gott, hey, wenn ich jetzt, Gott sagt, geh nach Bethlehem zu Haus Isai und da findest du den neuen König. Und er sagt zu Gott, hey, wenn ich das mache, König Saul tötet mich. Was soll ich tun? Geh, nimm ein und veranstalte dort ein Opferfest und lädt Isai und seine Söhne ein und unter denen ist der König. Und so geht Samuel von Jerusalem 9 Kilometer nach Bethlehem und lädt, macht so ein Opferfest und lädt Isai und seine Kinder. Und dann beginnt sozusagen eine Castingshow. Und das Erste, was Samuel macht, er sieht dieses Eliab, einer der Söhne Isais, und er ist beeindruckt von seinem prächtigen Auftritt. Wahrscheinlich war er muskulös, schön, stabil, groß. Und er denkt, wow, unser nächster König steht schon mal vor mir, das sieht ja wunderschön aus. Und Gott antwortet, Samu, lass dich nicht von seinem Aussehen beeindrucken. Lass dich von seinem Bizeps nicht beeindrucken. Lass dich von seiner Größe nicht beeindrucken. Lass dich von seinem Auftreten überhaupt und dreimal nicht beeindrucken. Das ist nicht der, entspann dich. Samuel denkt, meine Aufgabe ist gleich erledigt. Gott serviert mir den König auf dem Teller. Ich muss nur den Öl auf ihn kippen und meine Aufgabe ist fertig. Und bevor Saul mich erwischt, haue ich wieder ab. Aber Gott sagt, Moment mal, wir sind noch nicht fertig. Und Gott sagt ihm, pass auf, ich zeige dir, was mein Maßstab von Kriterien ist. Ihr Menschen, ihr schaut auf das Äußere. Ist das stark, süß, stabil? Starke Brustmuskulatur, starke Bizeps und die Beine sind stabil und er hat ein Auftreten. Aber Gott sagt auf das Ganze irgendwie, wenn Gott das sagen würde, scheiße ich drauf sozusagen. Das interessiert mich nicht. Lass dich nicht beeindrucken, weil ihr schaut auf das äußere Paket, ich gucke auf den Inhalt. Vielleicht, lass mich dir sagen, du siehst süß aus. Aber das interessiert Gott nicht. Gott sucht den Inhalt in dir. Die Außenpackung kann sagen, was er will. Unser Außenpaket kann so schön aussehen, wie er will. Gott schaut innen. Gott sucht nicht nach unserer Schminke und unseren Hosen und unseren T-Shirts und unserem Haarstyle und. Das schauen wir alle. Aber Gott schaut ins Herz hinein. Gott sagt, meine Kriterien für einen nächsten König liegen nicht im Äußeren, sondern liegen im Herzen drin. Und das habe ich einfach folgendermaßen zusammengefasst. Gottes Ideal ist mein Herz. Wenn Gott Ideale sucht, sucht Gott Herzen. Wenn Gott Ideale sucht, sucht er Menschen, die ein Herz haben und sagt, wow, Gott, ich liebe dich. Was bedeutet das? Das heißt, in Abhängigkeit von Gott, die mein Leben bestimmt, leben. Dieses Herz, was Gott in uns sucht, ist unsere Abhängigkeit von ihm. Und diese Abhängigkeit bestimmt unser Leben. Letzten Sonntag haben wir gesagt, du kannst in Charisma, also ein Geistesgabe haben, aber ohne Charakter, kannst du gleich die Gabe begraben. Du kannst diesen super Charakter haben, aber ohne Charisma, wem hilft das? Und wenn du einen charismatischen Charakter oder dein Charakter in Charisma führt, zusammen in der Harmonie, dann stimmt die Chemie und Gott schaut, wow, das ist ein super Herz. Wieso? Je mehr Abhängigkeit von Gott und Gottes Gegenwart, desto weniger Abhängigkeit von dieser Welt und das, was die Welt uns bietet. Und wenn wir wissen, von Gott gesättigt zu sein, dann brauchen wir die Sättigung dieser Welt überhaupt nicht. Und Gott sagt, wow, ich suche nach einem Idealen, ich suche nach einem Herzen. Und das bedeutet, ich lebe in Abhängigkeit von Gott. Und mein Lebensstil ist von dieser Abhängigkeit zu Gott bestimmt. Das bedeutet, das, was mich bewegt, das, wie ich entscheide, das, was ich tue, ist von Gottes Geist bewegt, durchdacht, in Gottes Brille gesehen und in Gottes Willen auch umgesetzt und für Gottes Ehre auch umgesetzt. Alles andere käme nicht in Frage. Das sind diese Ideale, die Gott sucht. Herzen, die bereit sind, in Abhängigkeit von ihm zu leben. So, Gott sagt, ich schaue nicht auf das Außenpaket, sondern auf den Inhalt. Auf den Inhalt schaue ich, was steckt im Herzen von einem Menschen rein. Diese Story geht weiter, nämlich Isai hatte nicht nur Eliab als ein ganz geiler Sohn gehabt, sondern er hatte nochmal 6 weitere und noch einer dazu. Aber alle diese wunderbaren 7 Söhne, die richtig stabilen Eindruck machen, liefen einer nach dem anderen vor die Augen Samuels, der härteste Jury aller Zeiten, Samuel und Gott zusammen. Und Samuel schaut diese Söhne an, einer nach dem anderen, 7 Stück und sagt, nö, nein, nö, auf dem roten Buzzer, dreimal nein, raus aus dem Casting, kein Platz in die Show. Tut mir leid, auch kein 10.000 Euro, auch kein Auftritt in Las Vegas und nirgends. Pap, 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 rausgebuzzert, alle fertig. Die Show war fast vorbei. Und Samuel denkt, hey, Gott, hast du vielleicht einen Fehler gemacht? Meintest du vielleicht den Bruder von Isai, der hat vielleicht noch ein paar Söhnchen? Aber dann fällt ihm ein, ich könnte doch mal was fragen. Und lesen wir weiter im Vers 10 bis 13, was dann passiert ist, als Samuel verwirrt war. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbringen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Also alle haben tatsächlich einen roten Buzzer bekommen. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, sagte er, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf dem Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an das Festtafel sitzen. Und so ließ Isai David holen und war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Heilige Geist über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Was für eine Drama. 7 Brüder, einer schöner als der andere, einer besser aussehender als der andere. Und keiner schafft es, in Gottes Augen der Richtige zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie ihre Charaktere waren. Scheinbar aber der Inhalt, der Verpackung war Heu und das Innen war Pfeu, keine Ahnung. Aber nicht scheinbar nicht gut genug, dass das für Gott sagt, yippie, ich nehme mal die. Nein. Und interessant ist, dass David war erstmal gar nicht so richtig im Spiel gekommen. Erstmal die Fähigen, erstmal die Gutaussehenden, erstmal die Stabilen. Das muss bestimmt einer von diesen 7 sein. Das muss bestimmt einer von diesen Kerlen, die was zu sagen haben. Und Sir David Hirte, der ist ja unbedeutsam. Der ist unfähig, der ist politisch unerfahren. Der ist nicht der Richtige für den Job. Der soll einfach die Schafe irgendwo hirten und auf die Weide mit der Schafe sein, ein bisschen Harfe spielen und gut ist das. Er ist süß genug, aber er ist nicht fähig genug. Und als Samuel hört, es gibt noch einen, sagt er, hey, wir starten diese Fest nicht, hol mal den hierher. bring mir diesen Unbedeutsamen, bring mir dieses Unfähigen, bring mir diesen kleinen Kerle, wo ihr alle glaubt, er kann es nicht tun. Ich will diesen Kerle sehen. Freunde, kommt das uns manchmal bekannt vor, so ähnlich in unser Charakter. Hey, ich bin so klein, ich bin so unbedeutsam im Gottesreich, ich bin so unfähig für den Dienst. Ich kann dies und jenes nicht tun. Namen, Vornamen moderieren, ich weiß es nicht. Mich taufen lassen, habe ich keine Ahnung. Und ich kann dies und jenes tun. Na, nach hinten an der Technik mitarbeiten, pff, nicht mein Dings, aber Gott sagt genau, du bist fähig dafür. Gott sagt, ich lege meine Hand und meinen Finger auf dein Leben heute und du bist für das fähig, wo du immer denkst, dass du nicht bist. Gott legt seinen Finger heute auf uns und sagt, hey, hör auf zu sagen, ich bin nicht und ich kann nicht. Wenn ich sage, dass du bist, dann bist du auch. Punkt. Come on. Wenn ich sage, dass du fähig bist, und dass du bedeutsam bist, dann bist du das. Ob du es willst oder nicht, du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion, ohne zu schauen auf meine Schwächen, ohne zu schauen auf das, was ich nicht kann. Aber man hat mir gesagt, wir Deutsche sind so professionell in Fehler suchen. Wir suchen immer Fehler. Wo war die Fehler? Wer war falsch? Wieso? Suchen nicht, wo ist die Kraft? Wo sind meine Stärken? Wo kann ich mich einsetzen? Wo kann ich mich effektiv einbringen? Hey Freunde, das macht doch viel mehr Spaß und weniger Depressionen, oder? Come on! Ich suche nicht nach meinen Schwächen, die erscheinen ganz von allein, glaub mir das. Aber ich versuche gerade meine Stärken zu ernähren, zu fördern, sie einzusetzen, so weit wie ich nur kann. Und sage, Herr, sei mir gnädig dabei, gebrauch mich dabei und lass dein Wille durch mein Leben geschehen. Ich habe viel mehr Lust drauf, als Herr, heile meine Schwachheiten. Der heilt meine Schwachheiten, indem ich meine Stärken fördere und voranbringe. Da werden meine Schwächen im Schatten gestellt werden, glaub mir das. Und deswegen sagt Gott, gib mir diesen Schwachen, gib mir, zeig mir, wo ist denn dieser Kerle? Und David besteht diese Casting und bekommt sozusagen eine Recall-Zettel. Er sagt, okay, wow, wir salben den Mann. Samuel steht auf, nimmt dieses Horn mit Öl, sagt, hey, komm mal her, Kerle, du bekommst jetzt eine Öldusche und tschakka, tschakka, tschakka. Er duscht ihn mit Öl und salbt ihm und deklariert ihm, du bist der König Israels ab heute, aber sagt keiner, ich habe es nicht gemacht, das hat der Papa im Himmel gemacht. Lass das einfach unter uns sein. Und dann beginnt eine ganz, ganz interessante Reise für David. Diesen jungen, unbedeutsamen Hirte, der kein Mensch auf dem Schirm hat, der keiner auf dem Zettel hat, an deren Papa und seine Brüder nicht unbedingt geglaubt haben, alle sieben. Nein, 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 der salbst du, sagte Gott zu Samuel. Dem salbst du, das ist der, den ich gerne haben möchte. Da sein Herz stimmt. Sein Herz stimmt, den will ich gerne. Ich schaue, Gott hat gesagt, ich kann nichts dafür. Du schaust auf Äußere, ich gucke ins Herz hinein. Ich habe keine Ahnung, was Gott bei David so sehr gefunden hat, aber scheinbar sein Herz war in Ordnung. So dass Gott später ihm einen Mann nach meinem Herzen nannte. Und dann beginnt diese Reise. Er wurde von Gott zum König Israels gesalbt. Aber an diesem Abend begann seine sichtbare Amtszeit immer noch nicht. Wenn wir weiter im Kapitel 17 lesen, lesen wir, dass David zurück zum Schafenhirten gegangen ist. Aber wir haben gesagt, er hat einen Recall-Zettel bekommen. Irgendwie musste Gott diesen kleinen, unbedeutsamen David ins Palast des Königs hinbringen. Aber wie soll das geschehen? Gott nimmt seinen Geist von König Saul aus und bringt einen Dipri-Geist über ihn. Und er fängt an zu suchen, wie kann ich das heilen? Was kann ich tun, um meine Depression, um meine Wut, um diesen Verwirrungsgeist wegzugehen? Und er fängt an, nach Musiker zu suchen. Und da hat David seinen Dienst begonnen. Er begann seinen Dienst als Musiker und Waffenträger bei König Saul. Das lesen wir in 1. Samuel 16, 14 bis 23. Das heißt, in Wut kam auf ihn und hat einen Musiker gesucht, der kommt und soll spielen, damit er ruhiger wird. Und der kommt dort zum ersten Mal Und er fängt an zu spielen und die Wut verließ Saul. Je mehr er spielt, desto mehr die Wut. Saul ließ einfach und sagt, wow, der Kerl ist schön. Und er machte ihn gleich zu seinem Waffenträger und zu seinem Musiker. Aber immer noch war er, wusste, dass er gesalbt worden ist, sein Nachfolger zu sein. Aber er blieb erstmal ruhig und hat das getan, was König Saul ihm beauftragt hat. So, zusammengefasst. Er überrumpelt Gottes Plan nicht. Piano, piano. Er macht keinen Stress bei Gott. Er geht nicht im Königpalast und sagt Gott oder König Saul, pass auf, König Samuel oder Prophet Samuel war bei mir so vor ein paar Monaten und er hat mir eine Olivenöldusche verpasst und jetzt verschwindest du her und ich bin jetzt hier Chef. Er macht sowas nicht. Er überrumpelt und manipuliert und beschleunigt Gottes Pläne überhaupt nicht. Und übrigens, das haben wir, du und ich, auch nicht nötig. Wenn Gott dir ein Ziel und einen Plan und eine Offenbarung für dein Leben gegeben hat, entspann dich. Geh Schritt für Schritt mit Gott und versuch nicht, Gott zu überholen. So schnell bist du auch nicht und ich auch nicht. Wir brauchen nicht zu manipulieren und versuchen, Gottes Pläne für uns zu beschleunigen. Das bringt sowieso nichts. Sondern nimm es gelassen, weil der, der versprochen hat, der, die Bibel sagt, dass der, der gute Werk in dein Leben begonnen hat, was wird er machen? Er wird es auch vollenden. Deswegen atme mal tief und mach das, was der König dir sagt, dass du machen sollst, was der Papa im Himmel direkt in dein Herz hineinspricht und sagt, hey, dazu befähige ich dich, ich bringe dich ans Ziel. König ist Ziel, der Weg dorthin erstmal Harfe spielen bei Saul und seine Waffen tragen. Aber erstmal Harfe spielen und Waffen tragen und später in der richtigen Zeit mache ich dich zum König und lass diesen diesen Plan aufgehen. So, was war ganz Besonderes an dieser David? Es gab mehrere Merkmale, aber eine möchte ich euch gerne von Vers 18 kurz zitieren und euch zeigen. Also, Saul sucht eben nach einer, der gut spielen kann, damit es ihm besser geht und dann kommt das. Einer der Männer, also einer von Sauls Diener, sagte, ich denke an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe, ein Sohn von Isai aus Bethlehem. Das ist der, den Samuel vor ein paar Monaten gesalbt hat. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Und jetzt kommt, der Herr steht ihm bei. Wow. Das ist eine Aussage. Also in der Elberfelder heißt, der Gott ist mit ihm oder der Herr ist mit ihm. Gott steht ihm bei. Er gibt die ganzen Eigenschaften von David. Er ist nicht nur gut aussehender, er ist auch erprobter Kämpfer, er ist weise, er hat Weisheit. Aber vor allem, Gott ist mit ihm. Gott, den du, König Saul, irgendwo verworfen hast, ist mit ihm. Die Quelle deiner Kraft, die du gelassen hast, die du verworfen hast, hat er jetzt im Besitz. Er liebt Gott und Gott ist mit ihm. Und als sichtbarer Zeichen, dass Gott mit ihm ist, ist er so gut, wie er ist. Und den Kerl hole ich dir. Diesen Kerl hole ich dir. Der soll hier sein. Neben alles, was er kann, Gott ist mit ihm. Und König Saul irgendwie versteht, diesen Gott brauche ich wieder. Er hat zwar keinen Rückkehr gefunden, aber er wusste, ich brauche jemanden, der Gott so sehr liebt. Gott ist mit ihm und das hat den Unterschied gemacht bei David. Die haben einen König gesucht, die haben einen gefunden, aber eben piano, piano. Gottes Gegenwart in uns. Was bewirkt das, wenn Gott mit uns ist, so wie Gott bei David ist? Nummer eins, das macht den Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, ich habe neulich einen Rabbiner gehört, auf Hebräisch, aus Israel, und er unterrichtet viele, viele andere Rabbiner, und der sagt, Freunde, Brüder, ihr müsst verstehen, ob du Erfolg oder Misserfolg hast, hängt nicht von deiner Schlauheit ab und nicht von deiner Intelligenz und nicht von deiner Ausbildung. Vielmehr hängt das davon ab, ob Jahwe, also ob Gott mit dir ist oder ob Gott nicht mit dir ist. Das fand ich sehr interessant. Von einem Rabbi mal sowas zu hören. Ich sagte, yo, der hat's kapiert. Nicht alle Rabbiner haben es kapiert, aber er hat's kapiert. Warum? Weil Gottes Gegenwart in uns lässt das Unmögliche möglich werden. Ich freue mich riesig auf die Predigt nächste Woche, denn sowas wird sichtbar sein. Was für ein Unterschied Gottes Gegenwart. Ich fieber jetzt auf meine Predigt nächste Woche. Hey, verpass es nicht, sei dabei. Das wird dein Leben verändern, versprochen. Was macht Gottes Gegenwart in uns einen Unterschied? Er lässt die unmöglich möglich passieren. Gottes Wort formt unser Charakter. Puh. Jesus gibt eine ganz einfache Merkmale. An die Liebe wird die Welt euch erkennen oder wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. An die Liebe wird man erkennen. Das ist die Liebe, lässt alles möglich werden. Und da erkennen wir Charakter. Gott schaut ins Herz. Gott formt unser Charakter nach seinem Willen. Wir haben vor 2 Wochen über die Geistesfrüchte gesagt und hat gesagt, das ist Gottes Charakter und Gottes Wesen. Und wenn Gott will, dass wir diese Früchte tragen, heißt das, dass diese Früchte in sein Charakter, deswegen sage ich, die 2 Predigtserien hängen eng miteinander. Wenn Gott erwartet von uns, dass wir diese Geistesfrüchte tragen, dann müssen wir verstehen, dass diese Früchte in sein Charakter verankert sind, weil Gott nicht von uns das verlangt, was er selber nicht ist. Come on. Gott erwartet nicht, dass wir langmutig, dass wir liebevoll, dass wir Enthaltsamkeit ausüben etc., wenn er das selber nicht ist und nicht übt und nicht lebt. Ganz im Gegenteil. Deswegen sage ich, Gottes Gegenwart in uns formt und reformt unser Charakter. Er holt uns dort, wo wir sind und wie wir sind. Das interessiert Gott nicht, wo wir heute stehen. Ihm interessiert vielmehr, wo wir morgen und übermorgen stehen. Vielleicht hast du das eine oder andere in deinem Leben versimmelt, verbuckt, so und so und so gemacht. Es ist okay. Aber ich möchte dir sagen, es gibt die Möglichkeit zur Veränderung. Es gibt eine Möglichkeit für einen Kurswechsel. Es gibt eine Möglichkeit, dass dein Gott und mein Gott unser Charakter, unsere Charakterin so reformiert, dass wir immer Jesus ähnlicher werden. So wie es Gott gefällt, dass Gott in mein und dein Herz schaut und sagt, geil, gefällt mir. Das ist ein Mann und eine Frau nach meinem Herzen. Das sieht super gut aus. Und jetzt kommt das, liebe Freunde, Hand aufs Herz, das kannst du nicht ertragen. Befähigt ohne Qualifikation, come on. Gottes Gegenwart in uns befähigt uns ohne jegliche Qualifikation. Gottes Gegenwart in uns sucht keine qualifizierende, sondern herzensbereite Menschen. Gott sucht keine hochgebildeten Menschen. Jesus hat selber gesagt, ich habe die Weisen verweigert und habe diese Kleinen geoffenbart, die Geheimnisse des Reiches. Und das, was, wovon ich rede, die Weisen habe ich das verborgen. Die werden das eh nicht kapieren. Aber die Kinder nehmen das so auf, eben wie Kinder, wenn ein Papa spricht. Das ist die Wahrheit. Fragen meine Mädels, die, okay, inzwischen wissen sie, dass ich ziemlich beschränkt bin, aber Papa kann alles, Papa darf alles, Papa vermag alles. Und die wissen, dass ich für sie mit meinem Leben kämpfe, das wissen sie schon. Und so glauben wir, was Gott uns verspricht und was Gott, und wir nehmen das wie Kinder auf und glauben, dass der Papa im Himmel keinen Scheiß mit uns baut und kein Spielchen mit uns treibt, sondern er hält sein Wort und er hält sein Versprechen zu uns. Er befähigt uns ohne Qualifikation. Eins trifft Gottes Geist in dir, mein Freund, bist du erledigt. Aber sowas von. Eins trifft Gottes Geist in dein Leben und du fängst an, in Beziehung mit diesem Heiligen Geist zu leben. Ich sag dir, wir sagen das auf fromm, deine ganze Krone kannst du einfach niederlegen, weil im Glanz seiner Krone ist deine Krone ziemlich schmutzig und hässlich und deswegen bekommst du von ihm eine Krone des Lebens, die glänzt besser, die sieht besser aus und der Heilige Geist befähigt uns zu dem, wo wir nie im Leben qualifiziert gewesen waren. Denk mal nur an Petrus und Johannes als Beispiel. Ich liebe diese 2 Jungs, diese 2 stinkige Fischer. Der eine verleugnet Jesus, der andere rennt weg zum Fischen und wir verschwinden nach dem Jesus in den Himmel gefahren ist und Gott hat sie aber zu einem Gebetsversammlung geschickt. Die haben nichts zu sagen gehabt, gar nichts. Aber dann zu Pfingsten traf der Heilige Geist auf diese 120 Jungs und Mädels, die in diesem Opernsaal in Jerusalem versammelt waren. Und der Heilige Geist, diese eine Berührung mit dem Heiligen Geist, Petrus, der Ängstliche, geht in Jerusalem und haut seine erste Predigt raus vor Juden und vor Heiden. Und Tausenden bekehren sich und lassen sich taufen und folgen Jesus nach. Diese selbe Petrus und Johannes, die so ängstlich waren, gehen im Tempel und sehen diesen Gelähmten. Ich habe keine Ahnung, wie oft sie an dem vorbeigelaufen sind, als sie dort gelebt haben und als sie mit Jesus unterwegs waren. Und die haben vielleicht so weggeschaut, also bloß, dass wir jetzt kein nochmal so Unruhe hier stiften und jemanden heilen, weil Jesus es gerne gemacht hatte. Aber dann gehen sie und laufen an ihm vorbei, diesmal mit dem Unterschied, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wieder mal, sie waren befähigt zu dem, wo sie gar keine Qualifikation hatten. Wieso der Heilige Geist kam? Qualifikation. Oder Befähigung ohne Qualifikation, oder? Das ist doch schön. Das ist der Unterschied. Und Petrus und Johannes schauen diesen Gelähmten an und sagen ihm, hey, Gold und Silber haben wir nicht. Was wir haben, was wir besitzen, das geben wir dir. Was besitzt ihr denn? Im Namen Jesu steh auf und geh. Und die packen der Kerl bei der Hand und er ist geheilt und er geht laufend mit ihnen in den Tempel. Es gibt nur einen Unterschied von damals, als sie an ihm vorbeigelaufen sind. Und diesmal war der Heilige Geist mit denen und hat ihnen dazu bewegt, wozu sie nicht qualifiziert sind. Das waren Fischer und keine Rabbiner. Das waren stinkige Fischer und keine hohen Priester. Das waren keine Leviten und das waren keine Sadduzäer und kein Pharisäer. Das waren Menschen, die eigentlich null Ahnung haben von der ganzen Bibel. Die haben vielleicht vom Oma mal was gehört über die Tora und sowas, aber nicht wirklich die Priester, die jetzt heilen sollten und salben konnten und so weiter und so fort. Aber der Heilige Geist traf ein. Die Befähigung war da, ohne jegliche Qualifikation. Und ich sage dir eins, wenn Gott das einmal gemacht hat, vor über 2000 Jahren, ist er fähig noch, das heute zu tun. Und jetzt in unserer Mitte und heute in diesem Gottesdienst, wenn du bereit bist zu empfangen und eine Begegnung mit diesem Heiligen Geist zu haben und diese Fähigkeit zu empfangen, vergiss deine Qualifikationen. Die spielen für Gott eh keine Rolle. Gott braucht dein Herz. Und der Rest, die Liste ist noch viel zu lang. Die Gegenwart Gottes sendet Signale an unser Umfeld. Dieser Kerl, dieser Diener von König Saul sagt, hey, der Herr ist mit ihm. Gott ist mit ihm. Gottes Gegenwart, der Heilige Geist in uns, sendet Signale an unser Umfeld. Das kann nicht sein, wir sind geisterfüllt, aber kein Mensch merkt das. Da sind wir nicht geisterfüllt. Wir denken, dass wir geisterfüllt sind. Aber wenn unser Umfeld das nicht erkennt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da machen wir in unser Glaubensleben irgendwas falsch. Da machen wir irgendwas, was nicht normal, oder wir wissen das nicht, dass wir das sagen oder handeln sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Gottes Gegenwart in uns nicht dazu da ist, um versteckt zu sein und um verheimlicht zu werden. Gott hat keine Undercover-Agenten. Er hat offensive Söhne und Töchter, die mit Liebe einander dienen, die in Liebe seine Liebe zeigen und seine Werke tun. Das hat Gott, aber keine Undercover-Agenten und keine Geheimsoldatinnen und Soldaten, die versteckt leben, überhaupt nicht. Sondern Gott hat richtig Offensive gestartet und hat gesagt, geht in die ganze Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jünger, heilt die Kranke, weckt Tote auf, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt ihr weiter. Und das ist eine Offensive, die Gott gestartet hat. Und übrigens, vor über 2000 Jahren bisher, ich habe noch nicht in meine Dienstkarriere und sonst irgendwo, nicht mal von meinem Vater und nicht von seinem Onkel und so, die alle Pastoren waren, nicht gehört, dass Gott seine Meinung seitdem geändert hat. Im Gegenteil. Gott wird immer offensiver in unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber Gott ist unterwegs in Deutschland und in Europa. Der Heilige Geist ist unterwegs und das soll nicht an uns vorbeigehen, weil wir gerade schlafen. Wir wollen ein Teil von Gottes Bewegung sein. Amen. Es gibt so viel Erwirkung. Ich möchte gerne zu unserer Ministry Time kommen und heute werden wir das einfach so machen. Ihr wisst, wir haben verschiedene Abläufe und heute werden wir das einfach so machen, dass ich werde drei Fragen auf die Leinwand jetzt schmeißen. Und diese drei Fragen werden auf der Leinwand bleiben. Und wir werden einen Song hören, erstmal. Und währenddessen werden wir selber jeden für sich selbst reagieren auf diese Predigt, einfach im Gespräch, im Gebet mit Gott. Sag Gott, rede mit Gott, was er dir gerade geoffenbart hat. Und dann nachher werden wir noch Abendmahl zusammen feiern. Und heute ist dein Tag, Entscheidungen zu treffen, die dein Leben auf den Kopf stellen können. Und wenn du den Heiligen Geist noch nicht kannst und keine Berührung mit dem hat, der so befähigen kann, ohne jegliche Qualifikation, heute ist dein Tag, das zu erleben. Heute ist dein Tag, das zu machen. Lass das nicht an dir vorbeigehen. Halleluja. Ministry Time, meine erste Frage. Wer und was sind meine Lebensideale? Gucke ich vielleicht auf bestimmte Befähigungen, auf bestimmte Qualifikationen und ohne den kommt kein Mensch im Leben weiter? Oder auf was schaue ich? Wo hole ich die Kraft? Was ist Inspiration für mich? Das ist zum einen, wer sind und was sind meine Lebensideale? Was sind die Quellen? Wer sind der Fokus? Wer sind meine Vorbilder? Woran erkenne ich und mein Umfeld, dass Gott mit mir ist? Das ist eine Selbstreflexionfrage und keine Schimpffrage. Freunde, ich habe das bewusst so formuliert. Woran erkenne ich? Weil wenn ich nicht erkenne, dass Gott mit mir ist, wie soll das mein Umfeld bitte schön erkennen? Das beginnt bei mir an. Wenn ich nicht weiß, dass seine Gegenwart mich zu allem befähigt, wie soll das mein Umfeld bitte schön erfahren? Deswegen zur Selbstreflexion. Frag dich, wo erkenne ich? Woran erkenne ich? Und dann mein Umfeld, dass Gott mit mir ist. David war Hirte, Harfenspieler, Schafe und Ziegen, Gestank. Aber sein Herz war korrekt. Zum König war er vielleicht in den Augen seines Vaters und seines Bruders, sogar im Augen von Samuel selber, wahrscheinlich nicht geeignet, weil er sich gleich von dieses Eliab beeindrucken lassen und von seiner Größe und von seiner Statur. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht der. Das ist nicht der. Nimm ihn nicht. Lass dich nicht beeindrucken. So voran erkennen wir. Und meine letzte Frage. Wenn Gott heute einen Idealen aussucht, wird er sich für mich entscheiden? Ja oder nein? Und beiderseits, warum? Wird Gott sagen zu Samuel, salbe ihm oder salbe ihr? Das ist der Mann und die Frau nach meinem Herzen. Oder wird Gott auf dem roten Buzzer drücken, pap, pap, und dann der Nächste? Das sind die drei Fragen, die bleiben auf der Leinwand. Wir singen einen Song zusammen. Und jeden kann das für sich gerne reflektieren. Während wir das machen, möchte ich gerne unser Opfer einsammeln. Und möchte auch sagen, hey, das ist eine Segenszeit. Lass uns damit anfangen, Gott zu danken, dass er der Geber aller guten Gaben ist. Und sagen, Herr, wir segnen unsere Gemeinde, wie du uns gesegnet hast. Und wir geben mit Freude und reichlich. Sei du heute ein Scheinwerfer. Halleluja. Und Gott belohnt unsere Treue und unsere Freude. Deswegen geben wir auch mit Freude und in Treue von ganzem Herzen. Halleluja.